passiert die Schwelle. Wir reiten jetzt auf.
Lora-Welle, die Hälfte des Äthers.
Vor einigen Semestern wurde an der Universität Zürich ein freies Tutorat zum Thema Romantik und weibliche Emanzipation angeboten. Entstanden war die Tutoratsidee aus dem Bedürfnis heraus, dem von männlichen Professoren und männlich orientierten Inhalt dominierten Unibetrieb bzw. Germanistikstudium ein Thema entgegenzusetzen, das Autorinnen und ihr Werk in den Mittelpunkt einer seminarähnlichen Veranstaltung setzt. Das Thema Literatur von Frauen ist wie andere Themen zur Frauenforschung ein Stiefkind der Universitäten. Obwohl die Zahl der Studentinnen steigt, sie liegt in Zürich bei 42,6%, schlägt sich dies nicht im Anteil der Dozentinnen und Studieninhalte nieder. Zwar wird uns Bildung, anders als den Frauen der Romantik, nicht mehr vorenthalten, aber was wir lernen, wird größtenteils von Männern bestimmt und was wir denken, wird von ihnen bewertet. Ein Gefühl von Ohnmacht stellt sich ein. Weitaus mehr Frauen als Männer brechen in der Folge ihr Studium vorzeitig ab. Auf der Suche nach Traditionen des Schreibens von Frauen, auf der Suche nach unserer Geschichte, fand sich eine kleine Gruppe von Studentinnen zusammen, um gemeinsam über das Leben und Schreiben der Romantikerinnen nachzudenken. Viele von ihnen sind dem Namen nach keine Unbekannten mehr. Die Frage aber stellt sich, was wir wirklich von diesen Autorinnen gelesen haben, was wir wissen über ihre Arbeits- und ihre Lebensbedingungen. Ihre Texte öffneten sich uns oft nicht ohne weiteres. Ihre Sprache blieb uns zum Teil fremd, doch dann wieder fanden wir Textstellen von großer Modernität, Momente ihres Werkes, mit denen wir uns identifizieren konnten. Nachdem wir einen ersten Zugang zum Werk und Leben der Autorinnen gefunden hatten, war auch eine kritische Auseinandersetzung möglich. Wir kamen auf die Idee, mit unseren Leseerfahrungen und Erlebnissen aus den Grenzen der Uni herauszugehen und eine Radiosendung zu machen. Das Lora bot uns hierzu Rahmen und Möglichkeit. So kamen die folgenden Sendungen zustande.
Wo jetzt kommt, ist Musik, die jetzt kommt, ist von der Clara Wieg Schumann, drei Romanzen. Es ist Nummer 2, Allegretto. Nein, ist gut.
Romantikerinnen entstehen Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts neben der anfänglichen Begeisterung für die Revolution auch neue Ideen den Menschen betreffend. Der Mensch als Individuum erhält einen neuen Stellenwert. Soziale Problematik und individueller Glücksanspruch etablieren sich zu Themen, die Eingang in Denken und Literatur der Romantik finden. Liebesheirat und Scheidung werden in dieser Zeit möglich. Geistiges und Sinnliches soll nicht länger voneinander getrennt werden, und in der Theorie finden wir das von Friedrich Schlegel formulierte Menschlichkeitsideal, das den Menschen fordert, der selbstständige Weiblichkeit und sanfte Männlichkeit in sich vereint. Ein revolutionärer Gedanke, der die Grenzen zwischen Mann und Frau aufheben soll und der Revolutionsforderung nach Gleichheit aller Menschen in letzter Konsequenz nachkommt. Theorie und Realität klaffen jedoch weit auseinander. Zwar ist auffällig, dass in der Zeit der Romantik viele Frauen zu schreiben beginnen, doch sind sie gezwungen, zu einem Trick zu greifen, um sich der Kritik ihrer Umwelt und dem Vorwurf der Unweiblichkeit nicht aussetzen zu müssen. Das, was sie zu sagen haben, sagen sie in der als privat akzeptierten Literaturform, dem Briefeschreiben. Sie schreiben scheinbar Privatbriefe, die aber oft weit über alles Private hinausweisen. Anders als zum Beispiel Goethes Werther, dem zwar ein reales Erlebnis zugrunde liegt, der aber rein fiktiv ist, schreiben die Frauen an reale Briefpartnerinnen und Briefpartner. Sowohl Rachel Farnhagen als auch Bettina Brentano veröffentlichen ihre Briefe zu Lebzeiten. Für einen rein privaten Zweck waren sie nie konzipiert.
Das nächste Stück habe ich ausgewählt, um all denen eine Freude zu machen, die vielleicht mit klassischer Musik nicht so viel anfangen können. Es ist eine bekannte Melodie von Franz Schubert und es heisst «Der Springfisch». Singen tut es Barbara Thalheim. Die Platte ist aufgenommen worden in der DDR.
In der allernächsten Straße gehen die Leute ein und aus, in den Laden mit den Fischen, ohne rein und mit heraus. Diese Fische sind ein Wunder, stumm und schnappen mit dem Maul. Welche schwimmen unermüdlich, andere aber schlafen faul. Welche schwimmen unermüdlich, andere aber schlafen faul. Einen habe ich gesehen, der es nicht beim Schwimmen ließ, sondern sprang und aus dem Wasser durch die Luft des Ladens stieß. Er erschien mir wie ein Vogel, den kein Mensch erreichen kann. Und dann fiel er auf die Erde und ich fing zu weinen an. Denn der Fisch, er schlug mit Flossen um sich wie in höchster Not. Und da sah ich diese Tiere, brauchen Wasser wie wir Brot. Und die Fischfrau ist gekommen und hat ihn ins Bassin gesteckt. Und schon ist er sanft geschwommen, nur zuweilen angeeckt. Und schon ist er sanft geschwommen, nur zuweilen angeeckt. In der allernächsten Straße gehen die Leute ein und aus. Und als letzte geht die Fischfrau. Lange wäscht sie sich zu Haus.
Salut zusammen. Wir machen heute eine Sendung über Barbara, über Bettina von Arnim, Brentano. Im Studio sind Ulrike, die schon vor 14 Tagen eine Sendung über Caroline von Günderode gemacht hat. An der Technik sind Conny und Dida und ich bin Esther. Die Sendung möchte ich allen Leuten widmen, vor allem allen Frauen, die nicht an die Uni gehen. Das bestimmt ein bisschen den Ablauf der Sendung. Ich wollte mehr ein bisschen über das Leben von Bettina erzählen, als literarisch das grosse Untersuchungen zu machen. Dazu, weil ich eigentlich auch nicht so gewohnt bin, frei zu sprechen, wäre ich eigentlich froh, wenn vielleicht Frauen oder vielleicht auch Männer würden die Sendung anrufen. Das gilt aber nur für heute, Donnerstag, den 19. In den Wiederholungen ist das leider nicht mehr möglich. Das Telefon ist 241 59 59. Und denkt daran, wir sind hier einfach das Zweite oder respektive das Vierte so im Studio und wären einfach sehr froh, wenn wir auch mal ein bisschen etwas von draussen hören würden, wie ihr das findet. Habt ihr vielleicht auch Fragen, versteht ihr etwas nicht? Also wir hätten einfach ein bisschen wissen, wie die Sendung ankommt. Das nächste Lied, mit dem möchte ich euch und mir ein bisschen Mut machen. Es passt nicht ganz so in die romantische Reihe. Und ich wollte es euch dann nachher erklären, warum.
Nicht selber ausprobiert, dir wird leichter angeschmiert. Trau dich, dann hast du was kapiert. Trau dich, auch wenn du es Fünfe bist. Trau dich, auch große machen Mist. Glaub nicht alles, was du hörst, wenn du sie mit Fragen störst. Trau dich, bis du was erfährst.
Das Lied hat nicht so ganz romantisch gestöhnt. Ich bin darauf gestossen. Und zwar haben Bettina, respektive ihre Brüder, die haben immer mit jemandem, mit einem Herrn Reichhardt zu tun gehabt. Der war Kapellmeister, Komponist gewesen. Und bei meiner Suche nach Musik für die Sendung bin ich auf eine Luise Reichhardt gestossen. Und die Luise Reichhardt, die hat zum Beispiel auch geschrieben, Schlaf, Kindlein, Schlaf. Leider habe ich von ihr keine Aufnahmen gefunden und auch das Lied nicht. Und darum habe ich jetzt einfach zuerst das Kinderlied genommen, das uns eben auch noch ein bisschen ermutigen sollte.
So, jetzt haben wir uns überlegt, dass wir ein paar Fragen uns gegenseitig stellen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich vornehmlich die Esther fragen. Und zwar wollen wir das Leben der Bettina aufrollen. Meine erste Frage an dich wäre, ja, wie ist die Bettina aufgewachsen? Wann ist sie geboren? Wer war wichtig für sie am Anfang ihres Lebens?
Ja, Bettina ist geboren am 4. April 1785 und ist auf den Namen Katharina Elisabetta Ludovica Magdalena getauft worden. Sie selber hat sich mit Vorliebe Bettina oder auch Bettine genannt. Ihr Vater ist quasi ein Zweitgenerations Italiener, ist ein Italiener gewesen. Also sie ist quasi mit den Problemen von der zweiten Generation ein bisschen betroffen gewesen. Er ist als Handelsreisender von Italien gekommen, wo sie ein richtiges Netz auch aufgebaut haben. Und hat schon seine Cousine hat er geheiratet und hat mit ihr schon 6 Kinder gehabt. Sie ist dann gestorben, wie das halt vielfach vorgekommen ist, weil die Frauen einfach durch die vielen Schwangerschaften auch geschwächt gewesen sind. Und hat dann Bettina ihre Mutter Maximiliane Laroche kennengelernt. Mit dieser Frau hat er auch in 20 Jahren 12 Kinder gehabt, respektive sie hat sie eben gehabt und ihre Gesundheit hat das dann auch nicht überlebt. Sie ist gestorben, wo Bettina 8 war. Über ihre Vergangenheit gibt es zu sagen, dass ihre Mutter glaube ich, ein bisschen weniger wichtig war. Sie war mehr so eine Vater-Tochter. Und er hat für heutige Verhältnisse hat er ein ziemlich komisches Verhältnis mit seinen Kindern. Ein Sohn von ihm schreibt, Mit seinen Kindern gab er sich wenig ab, sondern hielt sich nach der Sitte vornehmer Italiener in einer ehrfurchtgebietenden Entfernung. Erschienen wir vor ihm, so küssten wir seine Hände, und war er dann freundlich, so küsste er unsere Stirn. Bettina hat viel zu viel Temperament gehabt, um sich an so Vorschriften zu halten. In ihren Erinnerungen schreibt sie, der Vater hatte das Kind, also Bettina selber, sehr lieb. Vielleicht lieber als die anderen Geschwister. Seinem Schmeicheln konnte er nicht widerstehen. Wollte die Mutter etwas vom Vater verlangen, da schickte sie das Kind und es solle bitten, dass der Vater Ja sage. Dann hat nie er es abgeschlagen. Nachmittags, wenn der Vater schlief, wo keiner Lärm wagte oder Störung zu machen, das Kind aber lief ins Zimmer, warf sich auf den schlummernden Vater und wälzte sich übermütig hin und her, wickelte sich zu ihm in den weiten Schlafrock und schlief ermüdet auf seiner Brust ein. Er lehnte es sanft beiseite und überließ ihm den Platz. Er ward nicht müde der Geduld. Trotzdem hätte er den das Kind ins Kloster geschickt. Also wahrscheinlich war er auch wieder auf Freiersfüße und dann die vielen Kinder. Also er hatte auf 6 von der ersten Frau und 12 von der zweiten. Haben auch ein bisschen gestört. Die Klosterzeit, als ich am Anfang, als ich das erste Mal so gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das muss ganz schrecklich sein für das arme Kind. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Weil die Schwestern haben so die Erziehung nach freiheitlichen Prinzipien, die sie von einem Frankreich, von einem Herrn Fenlon übernommen haben. Bettina ist unterrichtet worden in der sogenannten schönen Kunst. Sie hat gelernt malen, sie hat gelernt Musik machen.
Aber sie ist doch dann irgendwann zu ihrer Großmutter gekommen.
Ja, ich werde aber noch ein bisschen erzählen von dieser Zeit, weil es auch noch wichtige Zeit war, dass sie dort mit der einen Nonne eine sehr enge Beziehung gehabt. Das war die sogenannte Bienenmeisterin. Und die hat Bettina gelehrt, mutig zu sein. Und so gibt es auch eine schöne Geschichte von der Bettina, wie sie ihre Mutter beschreibt. Und zwar während dem Gewitter. Ich, allein, jenseits der Klausur, das heisst, dass sie ist aus dem Kloster raus, unter dem Baum, in der schreckensvollen Nacht. Und jene alle, die Pflegerinnen meiner Kindheit, wie eine verzagte, verschüchterte Herde, zusammengerottet in dem innersten, feuerfesten Gewölb ihres Tempels, Litaneien singend um Abwendung der Gefahr. Das kam mir so lustig vor unter meinem Laubdach, in dem der Wind raste und der Donner wie ein brüllender Löwe die Litanei samt dem Geläut verschlang. An diesem Ort hätte keins von ihnen mit mir ausgehalten. Das machte mich stark gegen das einzig Schreckenvolle, gegen die Angst. Ich fühlte mich nicht verlassen in der allumfassenden Natur. Dort haben sie, also Kinder sind auch nicht irgendwie in welche Schema gepresst worden, sondern man hat probiert, das, was ihnen steckt, zu entwickeln. Darum hat sie zum Beispiel auch kritisch sein im Glauben gegenüber. Ihrem Bruder hat sie zum Beispiel später einen Kommentar über ein Kirchenlied geschrieben. Und zwar ist es um das Kirchenlied gegangen: Hier liegen wir im Staube vor dir, Gott Zebaoth. Und sie meint dazu: So mussten wir im Kloster singen. Und nachdem ich es jedes Mal mitgesungen hatte, besann ich mich eines Tages, was es denn wohl heißen möge. Es schwante mir, als ob dem Gott der Menschheit ein Götze gegenüberstehe, der Zebaoth heiße. Denn Gott und Mensch konnte ich nicht trennen und kann es noch nicht. Und Staublecken vor dem Zebaoth, das heißt mich eine innere Stimme bleiben lassen, wenn ich Frieden wolle mit dem rechten Gott, der in den mondverklärten Wolken abends sich ins Gespräch mit mir einließ, über allerlei und mir Recht gab, wo aberwitzige Menschen es besser wissen wollten. Da deutet sich schon ein bisschen an, wie sehr sie sich auch ihre eigenen Gedanken macht über die Sachen und wie sie sich eigentlich wenig reinschwätzen. Es gibt noch eine lustige Szene, wo sie sich verabschiedet. Also ihr Vater stirbt dann auch. 4 Jahre später, Bettina ist 12 und sie nimmt eigentlich, also sie geht nicht gern vom Kloster weg. Und dann, also sie ist schon katholisch, was in Frankfurt, wo sie aufgewachsen ist, nicht üblich ist. Und die katholische Äbtissin sagt ihr, Ja, also sie soll doch bitte schauen, dass sie dem katholischen Glauben treu bleibe. Und sie hat sie so beschworen und Bettina schreibt auch dazu, ja, ich hätte ja wahnsinnig gerne den Gefallen da, aber ich habe gar nicht gewusst, was katholisch ist. Sie ist dann vom Kloster weg, ist sie nicht etwa heim die Familie, weil also die meisten Kinder sind eigentlich fast außerhalb der Familie aufgewachsen. Sie ist zu der Grossmutter gekommen. Und die Grossmutter war auch noch sehr eine interessante Frau, weil die hat etwa 30 Jahre vorher hat sie einen Roman geschrieben, das Fräulein Sternheim. Und das ist, also sie ist, heisst Sophie Laroche. Das war für die damaligen Zeiten sehr ungewöhnlich, dass eine Frau schreibt. Und der Roman hat einen grossen Erfolg gehabt. Es ist so um Liebe gegangen, also um freie Liebe. Obwohl also dann die gute Sophie Laroche hat dann ihre Töchter nicht etwa frei wählen lassen, sondern hat ihnen also zum Teil sehr scheußliche Ehemänner zugesprochen, also einfach solche, die Geld hatten. Bei der Grossmutter, also 1789 ist ja auch noch die Revolution losgegangen und all die Leute, die so Geld hatten, die haben den Zustrom gekriegt vom Ausland, von Frankreich, royalistische Flüchtlinge, die sie aufgesucht haben. Eine davon hat mich besonders beeindruckt. Bettina beschreibt sie so: Ein Südwind auf brennenden Sohlen in einer Wirbelwolke von Staub wehte mir ins Gesicht. Die Frau soll also laut ihrem Bruder eine der gebildetsten Frauen sein, also die vom Stamm der deutschen Wissenschaften sind, also eine der wenigen Französinnen. Sie kann gut reiten und hat Bettina mit Wellen auf Spanien nehmen. Das hat ihr aber der Bettina eigentlich nicht so gepasst. Und dann hat sie, weil also ihre Unabhängigkeit war ihr zu wichtig und sie hat sich noch zu jung gefühlt, sie war etwa 15. Und sie hat geschrieben: Welches Menschenschicksal auch über mich komme, das ist mir so jetzt nicht ganz von Gewicht. Aber mich durchreißen, ich selber zu bleiben, das sei meines Lebens Gewinn. Und sonst gar nichts will ich von allen irdischen Glücksgütern. Und dann hat sie so darüber gesinniert, dass jetzt die anderen da Abenteuer erlebt im Ausland. Und also, ich bleibe hier und sie reitet nach Spanien am rauschenden Strom hin zwischen Felsen durch. Der Schweiß rinnt ihr vom Gesicht. Was schadet's? Immer hoch, immer frei, immer stolz. Und ich hier in der Mansarde zähle die Dachziegel da drüben und betrachte dem Sperling sein Nest unterm Dach, die dort sieht die Adler über sich wegschweben und kämpft mit dem Lämmergeier, der die einsame Herde beraubt. Und ich laufe mit der Gießkanne und begieße die Bohnen. Also da ist also Politik eigentlich schon in Bettina ihres Leben eingedrungen. Aber sie hat noch nicht so die Hintergründe von Politik kennt. Sie hat sich mehr so können begeistern für einzelne Helden. Zum Beispiel zusammen mit ihrer Grossmutter haben sie über den Mirabeau, das war ein Redner von der Französischen Revolution. Also sie haben dem seine Schriften gelesen. Und auch ihre Brüder hat sie geschrieben: Abends, wenn alles fort ist, spricht die Großmama mit mir. Mirabeau sei ein Komet, der alles entzündet, was sich ihm nähert. Das Große in ihm verstehen lernen, adle die Seele. Sie macht Auszüge aus seinen Briefen. Sie gibt mir eine Nadel. Damit soll ich ins Heft stechen, welchen Satz ich treffe, den soll ich als Gedenkspruch bewahren. Sie hatte diese Sätze selbst alle gesammelt. Das war ein Lied, das Bettina selber komponiert hat. Es heisst «Mondenschein». Und sie hat das sehr viele Jahre später in einem Mann gewidmet, der durch auch einen Regierungswechsel in Bedrängnis kam. Die Dichterin ist unbekannt. Gesungen hat Esther Schwab und am Klavier hat sie den Roland Senf begleitet. Den beiden möchte ich auch sehr danken für ihren Einsatz dafür.
So, und nun zu unserer nächsten Frage. Es ist bekannt, dass Bettina ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Bruder Clemens gehabt hat. Es gibt auch das Buch Der Frühlingskranz, in dem Briefe von Bettina und Clemens veröffentlicht sind, beziehungsweise zum Teil auch fiktive Briefe wahrscheinlich. Die Bettina hat diesen Briefroman ja erst nach dem Tod ihres Mannes herausgegeben. Wie war nun das Verhältnis von Clemens und Bettina?
Also sie haben sich, also was bei Geschwistern die ungewöhnlich ist, sie haben sich zuerst gar nicht gekannt, weil der Clemens ist bei ganz anderen Leuten, er ist bei seiner Tante aufgewachsen und Bettina war bei der Großmutter. Sie haben sich also relativ spät kennengelernt. Das war auch noch, weil der Clemens mit seiner Schwester Sophie zusammen bei dieser Tante aufgewachsen ist und mit ihr hat er viel den geistigen Kontakt gehabt. Jetzt ist Sophie aber gestorben um 1800 beim Wieland, also als junge Frau. Und sie wäre wahrscheinlich auch noch irgendeine zukünftige Schriftstellerin geworden. Sie hat auch grosse Begabungen gehabt. Der Clemens war ein bisschen Sorgenkind von der Familie. Der Vater, ein Kaufmann, hat natürlich wollen, dass sein Sohn in seine Fußstapfen hineintritt. Und das ist dem Clemens absolut nicht gelegen. Er war mehr so musisch begabt gewesen. Es gibt so lustige Geschichten, wie er scheitert. Also er ist eigentlich auch ein bekannter Dichter. Und dann lässt sich das auch noch so ganz angenehm, wie denn die in anderen Sparten auch gescheitert sind. Also er hat so Medizin studiert und dann haben sie ihn irgendwo sonst in irgendwelche Institute gesteckt. Und dort haben sie ihn dann wieder rausgerührt, weil er sich auch so unmöglich benommen hat. Und dann in so einer Lehre, die er machen wollte, dort hat er, also auf die Rechnungen hat er irgendwelche Figürchen gemalt und den Kunden hat er Grimassen geschnitten. Sonst war er auch so ein ziemlich ein schicker Mann. Er hat da irgendwelche Kleinstädte verschreckt mit papageiengrünen Mantel, scharlachfarbener Weste und pfirsichblüten Hosen. Für Bettina ist er aus folgendem Grund wichtig geworden. Ihre Schwester hat geschrieben im Jahr 1801, siehe, ein Mädchen wie ich darf nicht sagen, bei Schlegel und Goethe, denn das ist gegen die Ehrbarkeit, die sich für unsereins schickt. Wollen wir auch einmal von gelesenen Büchern etwas anbringen, so fragen wir ganz modest, kennen Sie die moralischen Erzählungen von Frau von La Roche, also ihre Großmutter, oder dieses und jenes Buch von dem beliebten La Fontaine? Das beschreibt die Situation der Frauen ein bisschen. Sie haben sich eigentlich nicht bilden. Und Clemens hat Bettina das Werk von Goethe näher gebracht. Wobei Bettina natürlich nicht so der gründliche Geist ist, wo sie dann da gerade die Bücher durchnachern. Sie hat zum Beispiel geschrieben im Clemens, mein erstes Lesen deiner Bücher, ich verstand sie nicht. Und der Clemens hat dazu gemeint, sie haben Wilhelms Meister Lehrjahre gelesen zusammen. Und der Clemens hat dazu gemeint, Meister ist dir weder interessant noch das Gegenteil. Das ist natürlich auch kein Wunder, der Meister war schliesslich ein Mann. Und Bettina hat sich dann mit der Figur aus dem Buch, die weiblich war, identifiziert. Das war Mignon. Ich habe den Goethe selber nicht gelesen, aber die Mignon muss irgend so ein Naturkind sein, also ein elternloses Kind, das den Meister begleitet hat, wo so ein bisschen koboldartig so einen ungewöhnlichen Typ Frau verkörpert hat. Und Bettina hat zum ersten Mal in ihrem Leben ein Vorbild gefunden, wo ihr gepasst hat. So ein Gedicht von Goethe hat sie auch gelesen und da hat ihr wahrscheinlich besonders der Rhythmus zugesagt, weil sie sehr musikalisch war. Die Gedichte hat sie auch gelesen zusammen mit der jungen Jüdin, dem Veilchen, die mit Goldstickereien für sich und ihren Vater hat sorgen musste. Bettina hat eine junge Frau mal besucht und hat sie gefunden, also auf der Straße, wo sie gewischt hat, und hat ihr beim Wischen geholfen. Obwohl es morgen früh war, haben das irgendwelche Leute gesehen. Und die Heimat sind wahnsinnig dafür ausgeschimpft worden. Ihre Tante hat gesagt, verstecke dich vor der Welt, damit man an deiner Stirn nicht die entehrenden Zeichen deiner Frechheit sieht. Das war, weil sie die Straße gewischt hat und weil die junge Frau eine Jüdin war. Die Frau, die Bettina so beschimpft hat, das war Tante Mühn. Der Clemens ist bei ihren aufgewachsen und hat dort ganz scheußliche Szenen erlebt, weil also ihre Mann war ein Alkoholiker und hat die Frau und auch wahrscheinlich die beiden Kinder, Clemens und Sophie, geschlagen und schikaniert. Ulrike hat das letzte Mal ein erzählt, wie er den Günderode dann so Anträge gemacht hat, wie er das Blut aus den Adern saugen will und so Sachen. Und ich denke, dass diese Sachen vielleicht auch ein bisschen in dieser Zeit entstanden sind, eine Aggression. Bettina hat sich übrigens nicht gross um das gekümmert, was ihre Tante gesagt hat. Sie hat sich da ein bisschen darüber lustig gemacht, wobei man darf sie nicht unterschätzen. Sie sieht schon so aus, wie wenn sie sich über alles so mit äußerster Leichtigkeit hinwegsetzen. Das hat ihr natürlich schon auch wehgetan, aber sie hat einfach gelacht, weil so Diskriminierungen von anderen, seien das Leute, die einen anderen Glauben haben, seien das Leute aus einer anderen Schicht, das hat sie absolut nicht akzeptiert. Der Clemens hatte dann auch noch eine Schriftstellerin als Frau gehabt, Sophie Mero. Er hatte in dieser Zeit so seine produktivsten 3 Jahre gehabt. Länger hat sie nämlich die Ehe nicht überlebt. Sie hat in dieser Zeit 3 Kinder gehabt und wahrscheinlich sonst nicht ihre produktivste Zeit. Die Kinder sind früh gestorben und sie dann eben auch. Später hat er dann noch eine Geschichte gehabt mit der Auguste Bussmann. Und das komme ich dann später noch zu reden. Das hat eine rechte Skandalgeschichte noch gegeben. Jetzt werde ich euch aus dem Frühlingskranz, den Ulrike schon erwähnt hat, etwas vorlesen. Weil der Clemens hat natürlich Bettina nicht nur gefördert, er hat sie auch sehr bevormundet. Und hat ihr zum Beispiel eben jene Tipps gegeben, das ist natürlich noch gut so als Anstoß. Aber mir kommt er auch so ein bisschen vor, wie ist das der Pygmalion gewesen, der da eine Figur nach, nach seinen Vorstellungen hat wollen erschaffen. Jedenfalls schreibt er ihr in einem Brief. Ich habe heute einen Brief von der Großmama erhalten. Sie hält viel von dir und möchte alles auf dich übertragen, was ihr wünschenswert scheint. Sie hat mir wieder ihren Wunsch geäußert, du möchtest Latein lernen. Du kannst es ihr ja zur Liebe eine Zeit lang lernen, obschon die Sprache nichts enthält für Menschen und Vieh. Sie ist hölzern und eingebildet, mit einer Wohlbeleibtheit, die in ihrer langen Toga sich auf den Bauch schlägt, um auf ihre Würde anzuspielen, und der Klang, der dabei herauskommt, ist ihre ganze Wohlredendheit. Die Großmutter lässt von dem Gedanken nicht los, deine Sprachfähigkeit durch Latein auszubilden. Ich habe ihr vorgeschlagen, sie soll dich lieber die Derwisch, Fakiren, Bonzen oder Brahminensprache lesen lassen lernen, wo so viele grillenhafte Superfeinheit drin ist, die an die mehrere 192-silbige Wörter grenzt und eine Rangordnung eingeführt hat der Konsonanten als Aristokraten, die den bürgerlichen Vokalen gar den Eintritt nicht gestatten. Gib dir Mühe, der Großmama das Leben so viel als möglich zu versüßen und lieber als ein bisschen Latein gelernt, ihr Begeisterung dafür kann unmöglich lang dauern. Doch ist schön, dass ihre Seele immer nur im Gewand des Erhabenen sich wohlfühlt und wir können uns beide darüber freuen. Dann Vater Witte mit seiner Mahnungen. Bedenke, sie erzählt mir, hat mir noch geschrieben, dass sie die Abhandlungen von der Seele. Sie lässt sich von dir die Abhandlung Mirabeaus über Staatsgefängnisse übersetzen, also Bettina kann sehr gut Französisch, und schreibt, dass es dich sehr interessiere. Das habe ich nicht von dir geahnt. Aber, Kind, ist es nicht etwas Einbildung oder Eitelkeit von dir? Und Vater Witzer, bedenke, liebstes Kind, dass Denken die Heimat der Seele ist und suche nicht nach fremden Regionen, wo dein Schutzengel dich nicht zu finden ausging. Ein sich daheim fühlen im innersten Dasein ist die Region, in der wir in schuldlosem Bewusstsein am Quell des Vertrauens und der Weisheit schöpfen, das heißt Denken. Bettina ist nicht faul und schreibt ihm dann zurück. Wäre ich als Mädchen, was die Apfelblüte ist, ich wär doch wohl alles Liebe und herzlich Schöne. Was du von mir denkst, dann könnte ich dir verzeihen, was du mir und dir weismachen willst. Und wenn du aber fragst, ob das Einbildung sei oder Eitelkeit mit dem Mirabeau, so kann das ja möglich sein und doch auch wahr, ich wehre mich nicht dagegen. Aber der Mirabeau, ich wollte, ich stehe vor ihm, weißt du? Denke ich an ihn, ich fühle mein Gesicht brennen. Liebster Clemens, mit aller Sehnsucht meiner Arme, meiner Augen, ja mit allem, was umfassend ist in mir, möchte ich seine Knie umschlingen. Des großen Helden, der auf seine Lippe nimmt das Geschick des Volkes und entzündet es mit seines Mundes, faucht er es an. Naja, mit deren Stelle habe ich ein bisschen Mühe. Auf meine Seele klarem Grund die Fischchen herumspielen sehen, das freut dich. Nun, so guck, wie sie da fahren, wie der Blitz hin und her. Sie prallen ans Ufer der allbekannten, todbringenden langen Weile. Sie stoßen sich den Kopf ein. Und soll ich keine Leuchte anzünden, zwischen diesem klippichten Grund einen Ausweg zu finden, aus der Pfütze, ins Weltmeer, wohin sonst? Glaub nicht, dass ich im angenehmen häuslichen Kreis mich gefangen gebe und auch nicht der Bildungsanstalt schöner, edler Ideen. Auch nicht Latein kann ich ein Jahr oder ein Halbjahr der Großmama zu gefallen lernen, denn mir kann ich's nicht so leid tun. Ich habe ja nicht eine Vernunft, der ich folge. Ich bin ja ein elektrischer Funke und ins Latein kann ich nicht hineinfahren. Es stößt ab, sagst du selbst. So kommt mir manchmal vor in dem ganzen Buch wie so eine Tennisspielerin, wo er ihr so bald zuwirft und sie rührt sie dann einfach zack wieder zurück. Ah, es gibt noch eine schöne Stelle. So, da schreibt sie ihm. Lieber Clemens, ich habe dir alles geschrieben. Ich weiß, du würdest zanken, wenn du schriebst. Aber du schreibst ja nicht. Du kommst da selbst. Da kannst du nicht. Mit meinem Mund gebe ich dir einen Kuss auf deinen. In welcher Sprache kann ich gebieterischer ausrufen? Halt's Maul, geliebter Bruder. Ja, ja, der gute Clemens. Er hat so seine Schwester hat er an einen Mann, den er sehr geschätzt hat, den seine Schwester eigentlich auch geschätzt hat, wollen verschachern. Es klingt noch ziemlich ecklig so. Also eben einerseits hat er einen guten Einfluss auf Bettina. Er holt sie aus dem ja, weiblichen Mief, wo sie sonst würde untergehen raus. Aber also wie er dann seine Schwester, die erst etwa 15 ist, an den Mann will verscherbeln, ist ziemlich ungeheuer. Zum Beispiel schreibt er ihm, wenn sie das Mädchen nicht lieben können, adieu, Savini, so sind sie ein ganz armer Schelm. Ob das Mädchen sie will? Sie will nichts. Drum ist sie die Herrin von allem. Drum kann sie leben und sie sind lebenswürdig. Ich kenne alles, man wird sie ihnen mit Freuden geben, weil man sie gerne jedem Edlen gibt, der sie ernähren kann. Und später schreibt er dann noch, Gott gebe, dass Savini sich mit Bettinen verbindet. Sie gefällt ihm sehr, eigentlich zu sehr. Er fürchtet sich vor ihr. Bettina hat da natürlich keine Ahnung, was er da alles in der Weltgeschichte umschreibt. Sie schreibt ihm einmal, ich bitte dich um Gottes Willen, gebe doch deine Stoßseufzer auf um einen lieben Mann, den du mir herbeiwünschst. Glaube, dass ich keiner Stütze im Leben bedarf und dass ich nicht das Opfer werden mag von solchen närrischen Vorurteilen. Der erwähnt die Savigny, der wird im Leben von der Bettina dann auch sehr wichtig. Er heiratet ihre Schwester Gunda im Jahr 1804. Das war ein Stück von der Fanny Mendelssohn aus der Romance sans parole pour piano, Allegro molto vivace. Gespielt hat Françoise Dillard. Ich werde meinen Aufruf noch mal erneuern. Also das Telefon ist 241 59 59. Also wenn sich eine dafür für unsere Sendung interessiert, wäre es schön, wenn du einmal anrufen.
So, und wir kommen jetzt, nachdem wir über den Clemens gesprochen haben, das heißt, nachdem du uns von Clemens erzählt hast, zur Günderode. Es gibt außer dem Briefroman Der Frühlingskranz auch noch einen Briefroman Die Günderode, in dem die Bettina Briefe, die sie mit der Günderode gewechselt hat, veröffentlichte. Wie war nun das Verhältnis zur Günderode?
Also, ich glaube, Bettina und ihre Brüder Clemens sind heftig verliebt gewesen, Caroline. So, und ich finde es eine wahnsinnig schöne Frauenfreundschaft auch. Und ich möchte eigentlich, ja, vielleicht könnten wir zuerst mal etwas lesen darüber und dann könnt ihr noch ein bisschen erzählen dann. Du hast dir ja etwas ausgesucht.
Ja. Ich habe die Briefstellen von der Günderode übernommen. Also ich werde Briefstellen lesen, die Günderode an die Bettina geschrieben hat. Wir haben Stellen ausgesucht, die die Freundschaft zwischen Bettina und der Günderode charakterisieren könnte, beziehungsweise auch Briefe von der Günderode, in denen sich die Bettina spiegelt. In deinem Zimmer sah es aus wie am Ufer, wo eine Flotte gestrandet war. Der Homer lag aufgeschlagen an der Erde. Dein Kanarienvogel hatte ihn nicht geschont. Deine schöne, erfundene Reisekarte des Odysseus lag daneben. Und der Muschelkasten mit dem umgeworfenen Sepianäpfchen und allen Farbenmuscheln drumher, das hat einen braunen Fleck auf deinen schönen Strohteppich gemacht. Ich habe mich bemüht, alles wieder in Ordnung zu bringen. Dann flattert das blaue Band an deiner Gitarre nun schon, seitdem du weg bist. Zum großen Gaudium der Schulkinder gegenüber, solange es ist zum Fenster hinaus, hat Regen und Sonnenschein ausgehalten und ist sehr abgeblasst. Dabei ist die Gitarre auch nicht geschont worden. Ich habe die Lisbeth ein wenig vorgenommen, dass sie nicht so gescheut hat, das Fenster zuzumachen hinter den dunklen Plänen. Sie entschuldigte sich, weil es hinter den grünseidenen Vorhängen versteckt war, da doch, so oft die Tür aufgeht, die Fenster vom Zugwind sich bewegen. Dein Riesenschilf am Spiegel ist noch grün. Ich habe ihm frisch Wasser geben lassen. Dein Kasten mit Hafer und was sonst noch dreingesät ist, ist alles durcheinander emporgewachsen. Es deucht mich viel Unkraut darunter zu sein. Da ich es aber nicht genau unterscheiden kann, so habe ich nicht gewagt, etwas auszureißen. Es rappelte was in einer kleinen Schachtel auf dem Fensterbrett. Ich war neugierig, sie aufzumachen. Da flogen zwei Schmetterlinge heraus, die du als Puppen hineingesetzt hattest. Ich habe sie mit der Lisbeth auf den Altan gejagt, wo sie in den blühenden Bohnen ihren ersten Hunger stillten. Unter deinem Bett fegte die Lisbeth Karl XII. Und die Bibel hervor. Und auch einen Lederhandschuh, der an keiner Dame Hand gehört, mit einem französischen Gedicht darin. Dieser Handschuh scheint unter deinem Kopfkissen gelegen zu haben. Ich wüsste nicht, dass du dich damit abgibst, französische Gedichte im alten Stil zu machen. Der Parfum des Handschuhs ist sehr angenehm und erinnert mich und macht mir heller im Kopf. Und jeden Augenblick sollte mir einfallen, wo des Handschuh Gegenstück sein mag. Indes sei ruhig über seinen Besitz. Ich habe ihn hinter des Kranachs Lucretia geklemmt. Da wirst du ihn finden, wenn du zurückkommst.